Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort. Keine Ahnung.
Hallo, Julia.
Heute ist der 21. August 2020. Wir haben im Laufe unserer Podcasts immer wieder den Begriff Kontingenz benutzt. Etwas ist kontingent oder Kontingenz wird verdeckt oder offengelegt. Speziell, was es mit der Handlungskontingenz auf sich hat, darüber wollen wir heute sprechen. Die Annahme, es gäbe Kontingenz in der Welt, gehört mit zu einer soziologischen Betrachtungsweise. Die Parasoziologie ist auf Rechtfertigung von Handlungen spezialisiert, die trotz aller Kontingenzen Gesellschaft bloß als dispositiv auffasst. Manchmal scheint es, Gesellschaft selbst würde als eine Art handelndes Subjekt gesehen, das etwas aus einem Motiv tut, welches man nur herausfinden müsse und dann könne man ja etwas dagegen tun. Ich bin letztens über einen Satz auf Twitter gestolpert, der das illustriert. Das ist ein Zitat aus einem neuen Buch einer Zeitautorin, das auch noch ganz ernsthaft Die Elenden heißt. Das Zitat lautet: Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, Leben zu erschweren und zu zerstören. Sie würde sonst nicht ihre Funktion erfüllen, die darin besteht, Menschen zum Arbeiten zu bringen. Zitat Ende. Ich verstehe nicht mehr, wie man so ein Bild von der Gesellschaft haben kann. Denn meine Kontingenzerfahrungen sind zahlreich, aber das gilt offenbar nicht für jedermann. Und genau dieser Eindruck selbst hat auch wieder etwas mit der Kontingenz der Lebenserfahrung zu tun. Klaus, kann man Kontingenzerfahrung jemandem erklären, der sie nicht gemacht hat?
Naja, also man kann Kontingenz erklären. Kontingenzerfahrung machen wir ja in unserem Alltag immer. Jeder. Sondern die Frage ist sozusagen, wie lernen wir sozusagen darauf zu reagieren, sie sozusagen abzuweisen. Es gibt ja verschiedene Strategien der Abweisung, also sozusagen oder der Verdeckung dieser Kontingenz. Also und was wir auch aus Erfahrung wissen, ist ja, dass es immer auch Lebenssituationen gibt, in der sozusagen die auch ausgeweitet werden kann. Das sind immer solche hübschen Erfahrungen.
Was heißt das genau?
Naja, also, weil man dann sozusagen, die schönen Erfahrungen bestehen dann häufig darin, dass man sozusagen sich auf Dinge einlässt, die man nicht vorhersehen kann oder nur schwer und die dann trotzdem glücklich ausgehen.
Das heißt, da wird dann die Kontingenz so als, ach, so ein schöner Zufall, oder?
Ja, genau, richtig, ja, genau, richtig. Also, genau. Also, denke dir einfach, du hast einen Chef und irgendwie, solche Erfahrungen kennen wir ja irgendwie. Du hast einen Chef beispielsweise und irgendwie hast du den Eindruck, naja, der ist irgendwie ein bisschen streng oder irgendwie hast du ein bisschen, der ist ein bisschen schwierig oder du kommst zwar irgendwie einerseits mit dem zurecht, aber andererseits, naja, so, und jetzt kommt es irgendwann mal eine kritische Situation. Und ganz überraschend stellst du auf einmal fest, dass er sagt, ja, das habe ich jetzt selber so verbockt, obwohl du eher Grund hast zur Annahme, dass du es selber warst. Ja, das gibt's schon mal. Also auf einmal bist du ganz überrascht und sagst, normalerweise eigentlich wärst du es jetzt gewesen, die jetzt dran wäre, zu sagen, das habe ich jetzt verbockt. Aber er behauptet einfach, er war es selber. Und jetzt wunderst du dich. Ne, das ist so eine ganz einfache, wo du, und dann hast du so ein bisschen den Eindruck, jetzt bist du wieder ungerecht behandelt worden, eigentlich, weil er jetzt sozusagen, weil jetzt der Chef auf einmal jetzt etwas sozusagen eine Verantwortung auf sich nimmt, was er nicht hätte tun müssen. So, wo du jetzt dich fragst, naja, irgendwie auch nicht ganz richtig.
Ja.
Solche Erfahrungen, sowas kennen wir. Ich habe solche Erfahrungen in der Schule, insbesondere durch Schulwechsel gemacht beispielsweise. Ich bin in eine Realschule gegangen und ich bin dort nach, wie soll ich sagen, diese Realschule, das war schon eher so ein Halbtagsknast. Das bestand darin, dass wir ständig von Lehrern schikaniert worden sind. Wir sind ständig rumkommandiert worden. Haben wir von den Lehrern Geringschätzungen entgegengebracht bekommen und ständig wurde uns gesagt, du bist faul und so. Wenn hier irgendwas schiefläuft, dann sind das immer nur die doofen Schüler. Und nach der 10. Klasse bin ich dann aufs Gymnasium gegangen, das war ein humanistisches Gymnasium. Und ich war tatsächlich, man könnte sagen, im wahrsten Sinne des Wortes so abgerichtet, dass auf sozusagen sich bedrängt fühlen von Lehrern. So. Und da auf einmal war das ganz anders. Da auf einmal hatten die Lehrer Geduld. Und dort habe ich auf einmal die Erfahrung gemacht, dass Lehrer über sich selber lachen konnten. Dass Schüler also sich über Lehrer lustig machen durften. Die haben auch noch mitgelacht. Also die haben das alles nicht so eng gesehen. Weißt? Die hatten einfach mehr Geduld. Da war einfach mehr Gelassenheit im Spiel. Und habe ich auch dann die Erfahrung gemacht, dass es auch faule Lehrer gibt. Damit, also am Anfang kam ich als wirklich faule Lehrer und ich hatte sogar einen Lehrer, der das sagte das sogar. Er sagte, ich habe heute keinen Bock. Ich bin ja immer so faul. Der setzte sich hin, stellte seine Tasche aufs Pult und sagte, ich hab heute keinen Bock, was machen wir denn jetzt? Und damit konnte ich am Anfang nichts anfangen.
Ja.
Weil ich das nicht kannte und ich immer nur fragte, mich fragte, was wollen die denn eigentlich von mir, diese Lehrer? Ja, ja, die wollten eben nichts von mir. Genau. So, und das war eben, ja, das hat lange gedauert. Oder ich hatte einen Lehrer dann auf dem Gymnasium, der hatte durchaus so, der hatte so was Akademisches an sich. Und damit kam ich nicht zurecht, weil ich kam nicht aus einem Akademikerhaushalt und so eine Geduld, so eine Gelassenheit und so. Damit will ich nur sagen, solche Kontingenzerfahrungen, das machen wir ganz häufig.
Okay, Kontingenzerfahrung heißt ganz konkret, dass es kann so sein, aber eben auch anders.
Genau, also es kann eben immer auch anders sein und auch darauf können wir uns ja auch einrichten. Also beispielsweise hat ja die Gesellschaft gelernt, beispielsweise Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nichts anderes, eine machtvolle Regulierung dieses Zusammenhangs. Du kannst deine Meinung äußern und bist darauf vorbereitet, dass deine Meinung nur eine Meinung ist und dass jeder anders eine andere Meinung haben kann, weshalb wir dann ganz häufig die überraschende Erfahrung machen, dass irgendjemand grundlos, bei Twitter macht man zum Beispiel so eine Erfahrung, dass jemand irgendjemand, den du gar nicht kennst, ganz grundlos und ohne erkennbaren Grund sagt, ja, so sehe ich das auch.
Ja.
Ne? Und du darfst einfach hoffen, da ist jemand gleicher Meinung.
Das mache ich ja selber sogar. Also wenn ich auf irgendwas stoße, wo ich so sage, ganz genau, so ist das. Und dann schreibe ich manchmal hin, so sehe ich das auch.
Ja, also bis ins 20. Jahrhundert hinein hatten die Menschen die schreckhafte Erfahrung gemacht, dass es im Alltag üblich seltsam war, dass die Leute einfach grundlos anderer Meinung waren und dann nicht wussten, in autoritären Verhältnissen ist das schwer, das zu verstehen. Und jetzt auf einmal machen wir die umgekehrte Erfahrung, dass ganz grundlos die Menschen sich melden und sagen, ja, ich sehe das ganz genauso auch.
Ist eigentlich voll dämlich, wenn man so überlegt.
Ja, sicher, das ist so.
Das hat ja keinen Sinn irgendwie so, aber man hat trotzdem den Impuls.
Es ist Sinn schon, nur es macht irgendwann erkennt man so, was soll es eigentlich noch? Ne? Also das ist ja eine.
Ja genau, was soll es noch? Also es soll ja halt nur irgendeine Art. Warum eigentlich? Gute Frage. Ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, aber.
Und die Kontingenz der eigenen Handlung ist ja, wir haben sozusagen in Bezug auf unsere eigenen Handlungen sind wir ja sehr. Wir sind das ja idiosynkratisch. Wir lernen uns als Subjekte verstehen durch Sozialisation, die freigestellt sind aus vorgegebenen Zwängen.
Freier Wille und so, meinst du das?
Ja, genau, wir lernen, das ist eine Fiktion, der freie Wille ist so eine Fiktion, aber aus tradierten Zwängen sagen wir, für uns gilt so etwas nicht, du sollst etwas tun, weil es immer, ne, für uns gilt so eine Vorgabe nicht, die lautet, du sollst etwas tun, weil das immer schon so getan worden ist. Das gilt für uns eigentlich nicht.
Na, es sei denn, man ist in Organisationen verwickelt, die nicht aufhören können, wie Schule.
Ja, also genau. Nee, weil es immer so, also sagen wir, für uns gilt sozusagen eine Begründung nicht, die lautet, wir tun das, weil es schon unsere Väter und Vorväter so getan haben.
Ne, das kann man heute glaubhaft anzweifeln. Also das ist sozusagen nicht mehr ein legitimes Argument für die Fortführung einer bestimmten Sache.
Genau, also eine Tradition. Also für uns ist sozusagen traditionelles Herkommen keine Begründung mehr. Deshalb sind wir aus diesen Dingen freigestellt. Aber jetzt sind wir auf einmal freigestellt und jetzt sind wir umso leichter dazu zu bringen, uns eben auf sehr viel stärkere, strengere Verhaltensregeln, nämlich genau in Organisationen festlegen zu lassen, ne? Wo du also wirklich für alles und jedes auf einmal verantwortlich gemacht werden kannst und die Menschen es dann untereinander tun. Für alles und jedes, wo man dann sich irgendwann fragt, ja, was soll es eigentlich noch? Also, und das können wir, weil wir uns sozusagen mit diesem zivilisatorischen Selbstbeeindruckungsprogramm einverstanden erklären, das eben lautet, du kannst durch Handlung was bewirken. Und die Bedingung dafür ist, du solltest dich für dein Handeln verantwortlich machen. Und das heißt ja auch ansprechbar. Und jetzt auf einmal greift ganz knallhart, Zwänge, denen sich keiner mehr entziehen kann, also insbesondere Organisationen. Ne? Jetzt macht jeden auf alles Mögliche aufmerksam und verantwortlich. Und alle müssen jetzt Rechte in Anspruch nehmen, in dem Fall Rederechte beispielsweise, aber auch Arbeitnehmerrechte. Es gibt ja ganz viele Rederechte, Arbeitnehmerrechte, Recht auf Fortzahlung im Krankheitsfall und all diese Dinge brauchst du jetzt, weil du diesen Zumutungen, weil du ausweichen musst, weil du Ausreden formulieren musst. Weil du eigentlich dich in dieser, du kannst dich nur in wenigen Fällen, kannst du dich nämlich für dein Handeln verantworten, nämlich nur in ganz wenigen Fällen, nämlich da, wo du sehr genau wissen kannst, was die Folgen deiner Handlung sind. Nur in solchen Fällen, und da gibt es so viele Fälle nicht, deshalb sind Meinungskämpfe so beliebt. Weil,
aber okay, jetzt nochmal ganz kurz zurück. Also du hast jetzt gesagt, wir verdecken diese Zwänge, denen wir ausgesetzt sind, damit, dass wir Erklärungen finden, warum etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder? Ja, genau. Also, dass man eben sagt, naja, aber hättest du das so und so gemacht, dann hätte ich ja können wollen oder irgendwie sowas.
Ja.
Okay, das heißt also, die Kontingenzerfahrung wird schon gemacht, aber sie wird eben anders, anders erklärt, als zu sagen, Moment mal, ich kann gar nicht diese Form der Verantwortung annehmen, so, das geht nicht.
Genau,
weil jeder Versuch, dem sozusagen sich das vonzuweisen, wird als nicht zulässig qualifiziert. Also im Job könnte ich das zum Beispiel nicht machen. Also ich kann nicht sagen, nee, ich kann das die Frage nicht beantworten, weil ich kann das nicht entscheiden oder wie auch immer. Also das funktioniert nicht. Dann wird sofort sozusagen meine Position, die Legitimation für meine Position in Frage gestellt. So nach dem Motto, naja, aber was machst du dann hier?
Genau. So. Richtig, und das gilt ja nicht nur für dich, sondern für jeden anderen. Also das heißt, das ist ja auch die Art und Weise, wie dann die Leute dann in der Organisation übereinander informiert sind.
Aber
genau. Und deshalb gibt es eigentlich kaum einen drin. Also und deshalb braucht man Rechte. Das ist wichtig, Recht, und zwar nicht nur ein Recht und nicht nur zwei, sondern im Prinzip ganz viele Rechte. Weil du in jeder Situation in die Klemme gerätst. Aber das tust nicht nur du, sondern alle anderen auch. Die Klemme ist, du sollst dich für etwas verantwortbar machen, für das, über das du nicht einmal informiert bist. Und das heißt, also und sprich in Bezug auf dein eigenes Handeln. Du bist über dein eigenes Handeln eben schlecht informiert. Das will ich damit sagen. Und du kannst in ganz wenigen Fällen, kannst du über dein Handeln zuverlässig informiert sein, nämlich entweder in Dingen, die völlig banal sind. Also wenn ich zum Beispiel sage, du hast dir heute Morgen die Zähne geputzt oder so. Hoppla, das weiß ich jetzt von dir, weil das machen so alle. Das ist banal, das kann man wissen. Und das interessiert auch keinen. Deshalb kannst du da zuverlässig informiert sein. Oder in Dingen, die sozusagen hoch abgesichert funktionieren, kannst du, also deshalb sind Meinungskämpfe so beliebt, weil da kannst du immer dein Handeln schon vorhersehen. Du äußerst deine Meinung, dann kannst du vorhersehen, dass andere anderer Meinung sind, und dann kannst du vorhersehbar darauf wiederum reagieren, indem du wieder anderer Meinung bist. So, deshalb ist das so beliebt, weil du dich dafür immer du kannst dein eigenes Handeln vorhersehen. Und dann kannst du dann auch immer sagen, ich bin dafür verantwortlich. Und dann, deshalb ist das so beliebt. Weil das wie so ein Spieluhr funktioniert.
Genau. Aber jetzt hatte ich ja dieses Zitat da vorgelesen. Wie hängt das damit zusammen, dass offenbar trotz, also ein Bild der Gesellschaft entstanden ist, was so aussieht wie, dass gesellschaftliche Vorgänge unter so einem Motivverdacht stehen. Ist das so, weil wir das so extrapolieren aus unserer Sozialisationserfahrung in so Gruppenerfahrung rein? Oder wo kommt das her? Dass man tatsächlich einen Satz sagen kann, wie Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, dass.
Ja, das hängt damit zusammen, wie sozusagen die Gesellschaft ihr Nichtwissen verarbeitet. Also das Nichtwissen um die Bedingungen ihrer Möglichkeit. Und wenn dann hängt, dann ergeben sich ja Ordnungsmuster. Also immer dann, du musst aufgrund welcher Postulate oder welcher Annahmen liegen zugrunde. Wenn man annimmt, dass die Gesellschaft durch Menschen gemacht wird und die Menschen machen das durch Handlung und Handlung wiederum geschieht durch Motive und die Motive bilden sich die Menschen selbst und entweder sie bilden sie aus oder sie bilden sie sich ein, diese Motive, dann kann man das immer zurückführen auf Menschen und dann kommt man, wenn man das so sehen möchte, dann kommt man zu der Annahme, dass das ja wohl alles von Menschen gemacht ist aufgrund von Motiven, die entweder eingebildet oder ausgebildet sind. Wenn sie ausgebildet sind, dann sind es gute Motive oder richtige Motive, dann sind sie sozusagen sozial verständigt. Und wenn sie eingebildet sind, sind es nur Imaginationen und dann sind es falsche Motive. Und dann wird dann gesagt, Arbeitslosigkeit sei ja wohl eine schlechte Sache oder darunter leiden Menschen. Also kann das ja nicht ausgebildet sein, also muss es eingebildet sein. Also ist das irgendwie, also es ist dann eine Einbildung, dass Arbeitslosigkeit gut ist, und dann wird genau das zurückgewendet, hat gesagt, sie ist dafür gut, um eben Menschen zu quälen oder Menschen zu schaden oder so etwas. Mhm. Ja, das leuchtet dann ein, so kann man das dann erklären.
Aber ich verstehe nicht, wie so eine Sicht der Dinge stabil bleiben kann, weil meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung war ja gerade die, dass ich festgestellt habe, dass es, also ein Beispiel, ich war ja Patientenvertreterin im gemeinsamen Bundesausschuss der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, so. Und da saß ich in irgendwelchen Gremien und habe quasi mitbekommen, wie die Player im Gesundheitswesen bestimmte Richtlinien verfassen oder Qualitätsmanagement betreiben, in dem irgendwelche Qualitätsindikatoren ermittelt wurden, ganz wissenschaftlich und Statistik und so weiter und so fort. Und habe da eigentlich dann festgestellt, dass niemand einen Überblick hat, niemand hat in irgendeiner Art und Weise eine Kontrolle über bestimmte Zusammenhänge. Also niemand hat sozusagen einen allumfassenden Überblick und kann gestaltend wirklich tatsächlich Einfluss nehmen. Also genau das funktioniert, also die Erfahrung habe ich gemacht, dass eben genau das nicht mehr funktioniert. Also die Leute können nicht intentional diese Gesellschaft, dieses riesige System irgendwie in irgendeine bestimmte Richtung lenken oder bestimmte Sachen ausschließen oder eben Qualitätsindikatoren. Mein damaliger Chef in der Patientenvertretung, der hat dann gesagt, naja, also das System braucht 2 Jahre, um sich sozusagen an neue Qualitätsindikationen anzupassen und sie zu unterlaufen. So. Mhm. Und das war sozusagen so eine Gesetzmäßigkeit, dass man eigentlich fast machtlos war, so ungefähr. Aber ich denke mir, ich bin ja nun kein besonderer Mensch. Also ich habe jetzt ja nun nicht das ist ja nun keine große Weisheit in dem Sinne. Diese Erfahrung müssen doch auch andere Menschen gemacht haben, dass das eben nicht so funktioniert. Also dass man ganz wenig mit Intentionen zu tun hat. Wieso wird das nicht auffällig?
Ja, also lass uns an dieser Stelle 2 verschiedene Formen des sozialen Handelns auseinanderhalten. Das eine soziale Handeln, von dem du jetzt sprichst, also jetzt in diesem gerade Beispiel, das ist soziales Handeln in Organisation. Mhm. Und das Beispiel, das Zitat, das du zuvor gebracht hast, das war auch soziales Handeln, aber das war zur Verständigung über Massenmedien. Also wozu ist Arbeitslosigkeit gedacht? Und das sind tatsächlich 2 verschiedene Weisen des sozialen Handels, weil nämlich das Zitat, das darauf aufmerksam machen will, dass Arbeitslosigkeit zu irgendwas gedacht sei, das ist so formuliert. Genau das ist so formuliert, dass sobald es kommuniziert ist, also das heißt geschrieben, aufgeschrieben, gedruckt, verbreitet und gelesen und kommentiert, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass irgendjemand kommt und das anders sieht. Und genau darauf ist genau diese Formulierung angepasst. Arbeitslosigkeit sei dazu gedacht, Menschen zum Arbeiten zu zwingen, also etwas, was sie sonst nicht tun würden. So ist das formuliert, dass jeder, der das liest, recht schnell anderer Meinung sein möchte. Und das gelingt dann auch prompt. Und entsprechend ist genau diese Formulierung dann verantwortet, die sich, indem sie sagt, ja, dann bin ich eben auch wieder anderer Meinung. Das ist sozusagen nur darauf angepasst, wenn auch etwas, in dem Fall, wenn es von Soziologen passiert, ist es vielleicht auch noch etwas differenzierter und voraussetzungsvoller, aber in der Masche, wenn man so will, ist das genau das Verfahren von Massenmedien. Die schreiben ihre Sätze so, also gerade Zeitungen machen das gerne, die schreiben ihre Sätze so, die sind so dumm, dass du garantiert alle anderer Meinung sind. Also die Zeit macht das genauso wie die Bild-Zeitung.
Ja. Yeah.
Die schreiben, das ist teilweise so, das ist aber auch Absicht, weil sie sagen, ja, dann bist du halt anderer Meinung, macht ja nichts, ist ja in Ordnung. Ne? Mhm. Ich kann mich noch, die letzte Dummheit von der Zeit war beispielsweise eine Überschrift, da ging es um die Rettung, Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Und da hieß die Überschrift, soll man sie retten oder soll man es lassen? So, ne, das war genau schon diese Frage. Ne? Soll man
ja, wobei das Interessante ist, jetzt schieben sie sie ja tatsächlich zurück ins Meer. Ne? Also ich meine, das ist...
Nee, aber schon die Frage, die ist so dumm, die ist so gemacht, dass auf jeden Fall sozusagen dass man nicht mehr argumentieren kann, man kann nicht sagen, lass die Frage beiseite, denn schon indem du es sagst, reagierst du ja auf diese Frage. Mhm. Ne? Das heißt, was nicht gelingt in solchen Fällen, ist einfach wirklich Mund halten und nichts sagen, also ne, weil die sich dieses Massenhandeln, du kannst masshaftes Handeln nicht nicht fernsteuern. Also massenhaftes Handeln in dem Sinne von auf Knopfdruck sagen, einfach nicht zur Kenntnis nehmen, denn dann würden wir es lassen. Aber
das ist genau so machen. Das ist so wie diese Aufrufe damals so, don't feed the troll, weißt du so.
Genau,
ja, wenn nur alle auf ihn nicht reagieren, dann läuft es ins Leere, aber genau das funktioniert eben nie.
Genau das funktioniert nämlich nicht, ganz genau. Ne? Ja. So, und genau darauf spezialisiert sich nun auch eine Gelehrsamkeit, also beispielsweise Soziologen und Politikwissenschaftler, die dann ihre Sätze so formulieren oder auch ganze Absätze oder auch ganze Schriften so formulieren, dass sie sagen, ich schreibe das so, dass garantiert jemand anderer Meinung ist. Und dann kontrolliert sich das gegenseitig. Weil auf diese Weise kann jeder sein eigenes Handeln verantworten. Weil er weiß, ich bin ja nur anderer Meinung und das ist ja wohl mein gutes Recht. Die machen das dann natürlich sehr auch voraussetzungsvoll mit empirischer Sozialforschung und mit Datensätzen und mit Korrelationen und bla 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 und mit Hypothesen und dann wählen sie noch ganz viele Fremdwörter und so. Und dann kannst du gar nicht mehr erkennen, dass sie eigentlich nichts anderes tun, als etwas, das ihnen eigentlich immer leicht gelingt. Also der Fleiß, den sie dann betreiben, der verdeckt eigentlich die Kontingenz, nämlich dass ihnen etwas sehr leicht gelingt, nämlich sich für ihr Handeln zu rechtfertigen. Und jetzt kommt genau der andere, das soziale Handeln, von dem Fall, von dem du gerade sprichst, in Organisation. Da hast du ja die Interaktion. Das ist ja das sozusagen für uns, deshalb ist Interaktion für uns schwierig geworden, weil sie nämlich immer, nicht immer, aber doch sehr, sehr häufig in unserem Alltag organisiert ist. Mhm. In Unternehmen auf jeden Fall, in der Schule, im Büro, auf Behörden, im Supermarkt, aber eben auch in der Familie. Am schwierigsten ist es dann eben vor allen Dingen in Familien, Patchwork-Familien und so etwas, wo die Kinder hin und her gebracht werden müssen. Und da musst du alles organisieren. Also jede Kleinigkeit wird schwierig. Man muss für jede Kleinigkeit telefonieren. Man muss die einfachsten Sachen können nicht funktionieren. Mhm. Und dann auf einmal nehmen sich alle gegenseitig, so könnte man sagen, durch Interaktion in Gefangenschaft. Also das ist vielleicht eine etwas übertriebene Formulierung, wenn ich von Gefangenschaft spreche, aber
Kann man das so nennen. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn ich im Büro, war ganz banale Sache, mein Stift ist kaputt und ich brauche einen neuen Stift zum Schreiben. So. Und dann gehe ich im Büroschrank und stelle fest, naja, der Stift, den ich brauche, den ich wieder haben will, weil ich will nur den, weil mit dem anderen mag ich nicht schreiben, der ist gerade aus, also den gibt's nicht mehr. So, und dann muss ich zu einer Kollegin gehen und die muss den dann bei der nächsten Bürobedarfsbestellung muss sie dann wieder bestellen, so, und das kann aber auch manchmal ein paar Wochen dauern, so.
Ja, genau. So, dann brauchst du einen Kugelschreiber für 20 Cent. So.
Genau, und das kann ich, also das ist sozusagen eine banale Sache, mir fehlt ein Stift, aber es ist keine banale Sache, den in einer Organisation zu besorgen, weil da gibt es einen ganzen Organisationszusammenhang, der erstmal angekurbelt werden muss, um mir so ein blödes Stift zu besorgen.
Genau. Ganz genau. Ne? Also, und das wird und genau diese Dinge. Da kommst du selber raus und du kannst auch nicht die anderen einfach so entlassen. Also, wenn ich sage von Gefangenschaft nehmen. Also es ist nicht etwa so, dass da wirkt keine Absicht bei den Menschen.
Nee.
Sondern das sind jetzt auf einmal genau, dass er nicht dann mit dem, ich hatte ja mal diesen unglücklichen Ausdruck Organisationszwang verwendet. Vielleicht sollte man einfach sagen, das sind Sachzwänge. Da greift jetzt der Sachzwang. Der schlägt jetzt zu und sagt, jetzt brauchst du einen Kugelschreiber. Denn wenn du keinen hast, dann hast du eben keinen. Ne? Und jetzt auf einmal merkst du genau diese Erfahrung. So, du kannst natürlich in einen Eimer Wasser umtreten. Ja, wenn du einen Eimer und wenn du Wasser hast. Ne? Aber, aber jetzt, woher nehmen? Genau. So, und jetzt sind aber alle von diesen Dingen überrascht. Also es ist ja nicht nur so, dass einer davon überrascht wäre und alle anderen nicht, sondern alle sind davon überrascht und alle müssen, so ist ja dann die doppelte Kontingenz, so ist das ja verständigt, ja auch den Schornstein im Rauchen halten. So, und jetzt kannst du dir einfach sagen, ist ja egal.
Nee, das geht eben nicht.
Keiner kann jetzt sagen, na gut, dann eben nicht.
Also ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, der beschreibt das ganz schön. Ich hatte einen Fall, da hat mich jemand von der, was war das, ich glaube Qualität, von der Qualitätssicherung hat mich angerufen und hat gesagt, ja, wir haben hier ein Problem mit einem bestimmten Produkt. Das lässt sich auf ein bestimmtes Bauteil zurückführen und wir müssen da jetzt aber die Auswirkungen im Gesamtprodukt überprüfen im Gerät. Und es hat sich quasi herausgestellt, niemand ist dafür zuständig. Mhm. Also es gab sozusagen den Fall, dass es so Querverweise gab bezüglich der Zuständigkeiten, die aber sich sozusagen gegenseitig ausschlossen. So. Und das ist aber Und das ist einfach historisch wahrscheinlich so geworden, dass entweder man sich in der Vergangenheit irgendwie so durchgewurschtelt hat, weil es sozusagen so selten aufgetreten ist, dass es sich nicht lohnte, sich da sozusagen so eine Prozedur zu überlegen. Oder der Fall ist einfach so vorher noch nicht aufgetreten. Also das kann ja beides sein. Ja. Und der Qualitäter war nun ganz machtlos, weil seine Aufgabe war ja trotzdem, die Qualität sicherzustellen. Meine Aufgabe wäre gewesen, zu überprüfen, ob das passt, da eine Messung zu machen. Und das Problem war nur, dass sozusagen dann noch ganz viele anderen Leute eigentlich mit hätten involviert werden müssen, die dafür aber dann irgendwie nicht zuständig waren. Und jetzt standen wir da. Und dann hat er mich angefleht, doch trotzdem meine Arbeit zu machen. Ich sage so, du, das kann ich nicht machen. Es geht nicht. Mir fehlt der Auftrag. Du musst jemanden finden, der mir den Auftrag gibt, diese Messung zu machen. Ich kann nicht, ohne Auftrag kann ich das nicht machen. Und er sagt dann so, ja, aber wer, ich kann das nicht machen. Er konnte mir den Auftrag nicht erteilen. Und das war sehr kompliziert. Und der arme Mann, ja, mir waren da die Hände gebunden. Ist ja, du, wenn ich das einfach so mache, mein Chef reißt den Kopf ab. So, das geht nicht.
Aus welchem Grunde hätte er das getan? Wegen der Kosten? War das zu Kosten?
Toll. Ja, sicher. Das muss also, ja alles abgerechnet werden. Also jeden Fingerschnipp, den ich mache, der muss auf irgendeiner Kostenstelle verzeichnet werden. Sonst kann ich das nicht machen.
Wie hoch wären denn die Kosten so ungefähr gewesen?
Oh, das lässt sich schwierig abschätzen. Also muss ja rechnen meinen Stundensatz, dann das Labor, in dem ich arbeite, das wird auch nochmal separat abgerechnet. Das muss auch mitbezahlt werden. Naja, so ein paar tausend Euro kostet das ja, schon.
Gut. Ah ja, gut. Kannst du nicht, ach so, tatsächlich, so ist das?
Boah. Ja.
Naja, gut.
Ja, klar, und deswegen kann ich nicht einfach sagen, ich mach's, verstehst du? Das geht nicht.
Genau.
Weil dann fragt mich mein Chef, ja, aber wo wird's abgerechnet? Weil sein Chef fragt dann nämlich, was macht die Frau da? Wo taucht das auf? Ne? Key Performance Indicator heißt das Stichwort. Mhm. Also das sind dann so Zahlen, die aufgenommen werden, um zu beweisen, dass wir irgendwie sinnvoll arbeiten oder effizient oder was auch immer. Also ja, solche Sachen. Und das ist ein Korsett, das kannst du dir nicht vorstellen.
Nee. Ja, genau. Das ist das, was ich mal vor ein paar Jahren Organisationszwang genannt hatte. Also, ne, das ist ein anderes Wort für Sachzwang. Also, aber es sind ja eigentlich die Organisationen, die jetzt knallhart zuschlägt. Ne, die schlägt knallhart zu und es gibt keinen drin. Also so, und jetzt stehen sie alle da. Ne? Und dann ist eben die Frage: So, kann jetzt sozusagen, wie schiebt man, kann es jetzt gelingen, sich gegenseitig also muss es jetzt ungefähr so weitergehen, dass sich gegenseitig irgendjemand den schwarzen Peter zuschiebt? Oder gelingt es, wenn auch, das gelingt ja dann auch ab und zu, dass sozusagen irgendwie ein Aufwand erbracht werden muss, um es trotzdem durch Umwege es eben doch zu ermöglichen. Aber meistens ist das sehr aufwendig, ganz häufig. Scheint sozusagen der bessere Weg zu, der schnellere Weg zu sein, einfach sich, man schiebt sich, man sucht einfach jemanden dumm, man sucht einfach einen Dummen, der schuld ist.
Ja, genau.
Das ist ja ganz häufig so. Ne? Am besten jemand, der sich nicht wehren kann oder was weiß ich. Und das aus diesem Grunde brauchen wir also so viele Rechte. Ne? Damit man sich gegen genau solche Sachen wehren kann. Und wenn das dann erstmal greift, dann sind die Probleme nicht etwa verschwunden, sondern sie eskalieren praktisch nur, sie türmen sich mit der Zeit auf. Deshalb unsere Organisationszwänge sind wirklich akkumulierte Zwänge. Die türmen sich immer weiter auf. Und wenn dann so etwas wie dieses Virus kommt, jetzt auf einmal, buff. Ne? Und dann stehen sie alle da und jetzt auf einmal stellen sie fest, ja, jeder, deshalb kann man beispielsweise wie in Spanien da oder in Frankreich, deshalb kann man Menschen massenweise auf einmal sozusagen einsperren. Ne? In die Häuser einsperren, ne? Weil sie alle an Organisationen angewiesen sind. Und weil das so ist, kannst du das ganze öffentliche Leben lahmlegen. Du brauchst nur die Schleusen, die Eintritts- und Austrittsschleusen unter Kontrolle bringen. Supermärkte, Bushaltestellen, Bahnhöfe, Bürogebäude und alles Mögliche. Und tak, tak, tak. Und schon sind die Straßen leer. Und wenn jetzt einer über die Straße läuft, dann kann der tatsächlich noch von dem Polizisten gefragt werden, ob er einen Passierschein hat. Ne? Das geht dann auf einmal. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Also dass so etwas dann, ja, dass so etwas geht. Also und Handlungskontingenz, das ist eben das, was für uns das Allerschwierigste zu lernen ist. Und das geht auch nicht so einfach, dass du eben über dein eigenes Handeln tatsächlich schlecht informiert bist. Und du kannst dich auch nur schlecht darüber informieren lassen, wenn du genau in, sagen wir, in solchen Fällen verwickelt bist, wie du den gerade beschreibst. Ne? Du musst
Jetzt
ja, denn
könnte.
du machst ja genau das Gegenteil, denn du sagst ja, nee, ich weiß ja genau, was ich tue, und weil ich genau weiß, was ich tue, muss ich jetzt Nein sagen. Also sprich, ich kann diese Arbeit nicht durchführen, weil ich nämlich die Folgen kenne. Und
Ja, genau.
schon
Die
kannst du, schon kann.
Folgen kenne ich, die sind voraussehbar, weil das auch eine Erfahrung ist, die ich
Ja,
gemacht
genau. Und
habe.
jetzt verhältst
Also
du dich verantwortlich und sagst Nein. Ja, genau. Das heißt, da greift deine Verantwortung da und alle verhalten sich so, dein Chef tut's auch und so weiter. So, und jetzt heißt es nein und jetzt kann es unter Umständen passieren, manchmal sind es banale Dinge nicht passiert, aber manchmal passiert auch das Umgekehrte, dass hochwichtige Dinge nicht passieren können. Ja, weil jetzt auf einmal sozusagen die Organisation selber kommuniziert. Es ist die Organisation, die kommuniziert und die selber sucht aus, was als Handlungen in Frage kommt. Als nützliche, als erwägenswerte Handlungen, als interessante Handlungen, als weiterführende Handlungen und welche nicht.
Aber das Interessante ist, dass genau diese Erfahrung, die mache ich auch in meinem Job, und alle sind ratlos, weil teilweise dann Entscheidungen zulässig werden, die unsere aller Arbeiten beeinflussen, die für uns augenscheinlich offensichtlich sozusagen sogar schädlich sind.
Ja.
Also schädlich für die Organisation.
Ja.
Und das ist so absurd. Also man steht dann da. Und weiß, das Management hat irgendwas entschieden und jeder meiner Kollegen, also wirklich jeder, also nicht nur so nach dem Motto so, da gibt es die und die, sondern jeder weiß, dass das Quatsch ist.
Ja,
Und dass
genau.
es so nicht funktioniert. Und jeder fragt sich, wieso, wie kann das sein?
Genau. Genau.
Und
Ja, na
was
klar.
ist, genau, und das ist eben diese Entkopplung von dieser Handlung, die ich sehe. Also, dass man sagt, na ja, das ist nicht so, als hätte das jemand so gewollt,
Genau.
dass es
Das ist
so
genau
ist.
das, was für unser, sagen wir, normales Alltagsverständnis, das übrigens gilt das auch für Soziologen, für nicht wenige, sogar für die allermeisten, würde ich sogar sagen, nur schwer zu begreifen ist. Wir glauben, also wenn wir an ein Realitätskontinuum annehmen, also wir postulieren, Motive, Ideen, Absichten bringen Handlungen hervor, Handlungen bringen Kommunikation hervor, Kommunikation bringen Strukturen hervor und Strukturen bringen Gesellschaft hervor, die dann wiederum sozusagen das zurückspielt an die Menschen, die dann sich darauf, so würde also ein empirischer Soziologe das Zustandekommen von Gesellschaft grob beschreiben. Ne? Also zuerst fängt es mit Motiven an, dann geht es über Handlung, dann geht es über Kommunikation, dann geht es über Strukturen, dann geht es über Verwicklung von Strukturen, dann kommt Gesellschaft zustande und dann wiederum kommen Tatsachen zustande, auf die Menschen hin sich wiederum verhalten müssen. Die würden dann so eine Art von Dialektik annehmen. Also die würden aber ein vollständiges Kontinuum annehmen zwischen Motiven, Handlungsmotiven und Gesellschaft. Äh,
Genau.
und, und diese Annahme entspricht sozusagen unserer Alltagserfahrung. Ne? Die Alltagserfahrung lautet, das ist alles von Menschen gemacht und Menschen haben das und Menschen haben das im Griff und jetzt greift sofort so die Vernichtung von Kontingenz, die greift in dem Augenblick, wo man jetzt das Gegenteil feststellt und jetzt normativ darauf reagiert und sagt, es muss aber so sein oder es sollte so sein.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es nicht so ist, also wenn sozusagen solche Entscheidungen, dann ist das Management halt untauglich, ne? Dann ist
Genau,
das Management, das sind das
richtig.
alles Idioten und die
Genau.
können nicht, bla bla bla.
Genau.
Und man
Jetzt
macht
sucht man
dann
nach dem Dummen
sehr,
oder nach dem Schuldigen, ganz genau. Genau.
genau.
So. Und unter dieser Voraussetzung fallen dann diese von dir beschriebenen Beobachtungen, die fallen dann eben als absurd und als bescheuert auf und als kann doch gar nicht sein und man fasst es eigentlich gar nicht, weil man sozusagen den Normalfall, sozusagen den Normalfall der sozialen Tatsache eben sozusagen gerade als ausradiert hat. Denn der Normalfall ist eben, dass du eben es ist weder deine Motive sind, noch sind es deine Handlungen. Und es sind auch nicht die Motive der anderen und es sind auch nicht ihre Handlungen, die die Kommunikation herstellen, sondern es sind die Kommunikation, die sich aussucht, welche Handlungen, welche Motive in Frage kommen, welche Ideen gut und welche Ideen nicht so gut sind, welche Strukturen sich daraufhin bilden, welche Institutionen sich auf diese Strukturen hin einrichten und wie diese
Ja.
Institutionen wiederum aufeinander reagieren. Das geschieht durch die Gesellschaft, aber da ist niemand zu finden. Das heißt also, was wir nur schwer, also da ist niemand zu finden, der da handelt. Und da ist auch niemand zu finden, der eine Idee hat. Und da ist auch niemand zu finden, der eine Absicht hat. Oder wie ich gestern noch mit Christian noch geschrieben habe, oder mit dem Dingens da, mit dem Kommunikologen da, wie heißt der Dingens da, wir meinen, da müsste doch ein Wille am Werk sein in der Gesellschaft.
Genau.
Da müsste doch irgendwo ein Wille sein, der sich irgendwie in der empirischen Welt bemerkbar macht. Also das ist
Den
eine alte
gibt's aber eben
theologische
nicht.
Vorstellung eigentlich.
Genau.
Die alte theologische, so könnte man ja eine Gottesidee formulieren, zu sagen, Gott ist eigentlich nur ein anonymer Wille in der Welt, der die Macht besitzt, sozusagen aus Dreck und Staub Leben zu erzeugen. Und dann muss man ja annehmen, dass der allmächtig ist und so etwas. Aber so etwas glauben wir immer noch in Bezug auf Gesellschaft. Da sei irgendein anonymer Wille, beziehungsweise da sei irgendein Wille am Werk, den man entanonymisieren könnte. Also dem man genau zurechnen könnte, diese Menschen damit haben dies und jenes getan. Und die ganze Kontingenz dieser Annahme, die wird sozusagen voraussetzungsvoll sozusagen aufgefangen durch Wiederholung desselben Schemas. Und da sozusagen die Organisationszwänge ja greifen, und es sind ja nicht nur ab und zu Organisationszwänge, sondern es sind ja ständig, es sind ja auch Massen von Organisationen auf der ganzen Welt. Also man muss sich
Ja,
ja wirklich
genau.
die Monstrosität der Gesellschaft vorstellen. Deshalb ist da kein Durchkommen. Mit Argumenten ist da kein Durchkommen. Das ist sozusagen hoch abgedichtet und hoch immunisiert.
Genau, und diese Immunisierung, die merkt man dann, wenn man zum Beispiel mit Lebenssituationen zu tun hat, wo man quasi mit Kommunikation zu tun hat oder auch mit einer Personenerfahrung, nenne ich jetzt mal so, also dass man einfach jemanden vor sich hat in der Interaktion und merkt, der hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben, wie das läuft oder was seine Aufgabe ist oder irgendwie sowas. Und man kann nicht nachvollziehen, wie man zu so einer Ansicht kommt. Ja, man versteht es im Prinzip nicht und sagt dann, naja, der ist doof. So,
Ja, genau.
ganz einfach.
Ja, genau.
Der ist doof, der ist nicht ganz richtig, da ist irgendwas schiefgelaufen, dem hat keiner richtig erzogen oder irgendwie sowas. Und damit wird das wieder zugeschüttet. Also da sagt man eben, naja, und dann geht man weiter. Also man sagt, na, man hakt es ab und sagt, na, es ist ein Depp oder er ist böse oder ist, keine Ahnung, irgendwie so. Und muss man sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Also so, aber wenn man sozusagen, aber irgendwann, also in mir ist es so gegangen, dass das irgendwann nicht mehr funktionierte. Also ich hatte irgendwann so das Gefühl, nee, nee, das ist zu einfach. Ich meine, was soll das bedeuten? Jemand ist doof und verrückt. Ich meine, er lebt ja auch sein Leben, ja.
Ja,
Also das ist dann
genau.
das ist dann auch so das, was ich dann immer, also so ganz platt formuliert. Also man kann doch nicht einfach davon ausgehen, dass sozusagen jeder, der nicht meiner Meinung ist, sein Leben nicht auf die Kette bekommt. Ja,
Genau,
also.
Ulrich, das ist genau das Argument, ne? Das wird dann sozusagen der Nachdenken entzogen. Ne? Ist ja klar, man kann ganz einfach sagen, dumm sind die anderen, aber offensichtlich funktioniert es ja. So, da muss man sich ja fragen, naja, wenn dann funktioniert es dumm, dann sagen sie dann, ja, so reden sie sich dann ja raus, sagen, ja, es funktioniert, aber es funktioniert dumm. Und so sagt es dann der Parasoziologe, ne? Der sagt es dann einfach, ja, das ist eben falsch. Und genau so sich selbst so den Heiligenschein aufsetzen können und sagen können, also mein Stall ist sauber und die Probleme liegen bei den anderen. Das ist genau das gesellschaftliche Ordnungsmuster, das genau diese Dinge erzeugt, weil so ist es dann ja auch. Ist ja klar, wenn jeder den Dreck dem Nachbarn vor die Tür schiebt, ja, dann hat ihn auch jeder vor der Tür.
Ja,
Ist ja auch
aber
klar. Also, so, dann stehen sie alle da. So, und jetzt kann niemand einfach sagen, Achtung, Achtung, alles hört auf mich. Ich kenne mich aus und weiß Bescheid. Antwort, warum geht das nicht? Antwort, ja, weil das Spiel ja schon geht.
ja,
Das,
genau.
so handeln sie ja schon. So, und jetzt geht es die Frage, wann ist sozusagen der Punkt erreicht, wo sozusagen eine Überstressung stattfindet oder eine Überforderung aller gleichzeitig. Es müssten alle gleichzeitig auf massive Weise überfordert sein. Und zwar gleichzeitig, damit sozusagen ein Nachgeben stattfindet, ne? Damit alle, die gleichzeitig die weiße Fahne aus dem Fenster hängen und sagen, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Solange, ne, das müsste gleichzeitig geschehen. Und dann kann man sich vorstellen, dass dann auch sozusagen sich schlagartig andere Ordnungsmuster bilden. Aber das geht nur, wenn eine extreme Überstressung oder eben so, wie ich es dann nennen würde, ein Burnout in der Gesellschaft stattfindet.
Genau. Das heißt aber auch selbst wenn man jetzt sagen würde, na ja, man kann das ja jemandem erklären, dann ist ja genau, fällt das wieder genau in dasselbe Muster, weil die Vernunft liegt bei mir.
Ja,
Ich
genau.
hab's durchschaut, ich weiß Bescheid, ihr anderen seht es nur nicht. Und damit bin die nicht genau das gleiche Muster. Also
Genau.
wäre genau dasselbe, zu sagen, na, ich hab's verstanden, ich habe Luhmann gelesen, ich weiß Bescheid.
Ja, das ist so, ja, finde ich furchtbar. So, und aus diesem Grunde eben, und jetzt kommt der Selbstwiderspruch, ne, sich nicht davor zu scheuen, sozusagen sich in eine Argumentationsposition zu begeben, von der aus man selbstwidersprüchlich reagiert, darauf. Selbstwidersprüchlich heißt also, bei Luhmann findet sich die Idee, ne, das merkst du, das ist genau mein Selbstwiderspruch. Bei Luhmann findet sich die Idee in einem Aufsatz über nicht überzeugte Verständigung zu erproben. Das hat er geschrieben, das ist sehr klug. Er sagt, das hat er schon in den 90er Jahren geschrieben. Und zwar kann man damit rechnen, dass diese Krisen, der Gesellschaft, dass es immer mehr gibt und immer größere Krisen. Und das ist ja, war ja schon in den 80er Jahren absehbar, dass der Gesellschaft es nur gelingt, immer mehr Krisen zu erzeugen und Krisenphänomene. Aber nie gelingt es, und damit auch immer mehr Probleme, aber nie gelingt es, auch nur ein einziges zu lösen. Also es gelingt immer nur, Probleme bekannt zu machen. Mhm. Und dann der Luhmann sagt, wer da immer noch sozusagen den Experten spielen will, wer da immer noch den Besserwisser spielen will, wer da immer noch sagen will, ich kenne mich aus und weiß Bescheid und ich habe überzeugende Argumente, der läuft genau gegen diese Wand. Mhm. Weshalb er dann auf die Idee kommt zu sagen, nicht überzeugte Verständigungen zu probieren. Schon in den 70er Jahren ist dem Habermas eine solche Konsequenz aufgefallen und der hat dann dem Luhmann vorgeworfen, Luhmann sei eigentlich nur ein radikaler Pragmatiker und das, also dem würde jede Normativität fehlen und da eine Antwort, das stimmt.
Was heißt das, radikaler
Pragmatiker? Ja, dass man eben sagt, radikaler Pragmatiker, also ich kann die Probleme nicht lösen und du kannst das auch nicht. Und alle anderen können das auch nicht. Und der radikale Pragmatismus wird dann sagen, ja, hängen wir erstmal die weiße Fahne aus dem Fenster und sagen, also ich kann nicht, ich ergebe mich. Und jetzt die nicht überzeugte Verständigung ist eben sozusagen den Geduldsaufwand zu erbringen, eben doch Lösungen zu finden. Das kann man machen, indem diejenigen, die zuerst nach vorne preschen und sagen, ich kenne mich aus und weiß Bescheid, dass man die sofort auf ihre Selbstwidersprüche aufmerksam macht und sagt, das ist nicht überzeugend, was du da sagst. Und ich kann ja meine eigene Überzeugungsfähigkeit dadurch sabotieren, indem ich mich in eine selbstwidersprüchliche Situation begebe. Und jetzt kannst du nicht einfach mir glauben. Ich kann jetzt nämlich tatsächlich reden, was ich will, aber ich kann dich jetzt von nichts mehr überzeugen. Nee, ich kann dich also nicht davon überzeugen, dass nicht überzeugte Verständigung vernünftig ist. Also kann ich es aus diesem Grunde versuchen.
Ja.
Ja, so, und jetzt bist du erstmal nur verwirrt, aber das macht nichts. So, genau. Und jetzt käme es nur auf die Geduld an, auf den Grips, auf den Menschengrips. Und jetzt darauf, wie kann man diese Ressource, die Verwirrung, sagen wir, wie kann man die als Ressource nutzen? Aber dazu braucht man Durchhaltevermögen, dazu braucht man Geduld, dazu braucht man auch eine Sprache, dazu braucht man, und vor allem, und das glaube ich, das könnte mit Social Media gehen, wir können jetzt auf einmal etwas tun, was wir in Interaktion nicht könnten. Wir können jetzt sozusagen eine Art von Interaktion illusionieren, also indem wir sozusagen so miteinander reden. Und eigentlich findet zwischen uns keine Interaktion statt, weil wir sind nicht füreinander anwesend, aber trotzdem können wir uns das imaginieren.
Ja, genau.
Dass wir es täten. Deshalb reden die zum Beispiel so etwas von digitaler Welt, im Unterschied zur realen Welt und so etwas. In Wirklichkeit wird da ja nur eine Imagination über Anwesenheit verständigt.
Mhm. Genau.
Aber jetzt können sozusagen, jetzt können tatsächlich die Handlungskontingenz ganz anders in Erfahrung gebracht werden. Jetzt fällt es dir sehr viel einfacher einzusehen, dass dein Handeln erstmal nichts bringt. Denn wer verlangt es denn von dir?
Ja, genau.
Niemand. Was hast du denn davon? Nichts. Na, wohin soll es denn führen?
Keine
Und wenn
Ahnung.
Du jetzt einfach sagst, du weißt es schon, dann würde ich sagen, naja, also so was Billiges kannst du dir jetzt nicht erlauben.
Genau.
Und deshalb glaube ich, dass jetzt Handlungskontingenz auf andere Weise erfahrbar ist. Jetzt bist du sozusagen erstmal davon entlastet, so könnte man sagen, Ausreden zu formulieren, weil du alles zugeben kannst.
Genau.
Ist dein Handeln klug? Kannst du sagen, vielleicht nicht.
Ja.
So, ist dein Handeln wichtig? Nö, vielleicht nicht.
Und der Knackpunkt ist, weil wir eben nicht in organisationellen Zwängen stehen, die eine Verantwortung erwarten.
Genau. Genau. Das heißt, du hast eigentlich keine Ausreden.
Aber ich finde, also was ich selber bei mir selber merke, ist, dass mir Handlungskontingenz immer häufiger auch auffällt. Also ich kann sozusagen sie also auffallen im Sinne von, mir fällt auf, dass es ja auch anders gehen könnte. Also ein Beispiel habe ich jetzt ja erlebt, das war natürlich nicht, also es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und sage, haha, ich plane das jetzt, sondern das ist halt passiert. Also wir waren ja unterwegs im Zuge dieser Überflusshausgeschichte und waren eingeladen bei jemandem, der eventuell Räume für uns zur Verfügung, also den in Aussicht gestellt hatte, dass es bei ihm irgendwie Räume gibt, die man nutzen kann. Mhm. Um die Geschichte abzukürzen, das war nicht so. Aber wir waren so überfordert von der Interaktionssituation. Also wir waren ja anwesend, genau. In Anwesenheit in diesem Haus.
Und du warst Gast?
Und ich war Gast, genau, das muss man dazu sagen. Ich war Gast, der war Wirt. Und er hatte nun seine Wirt-Situation ausgenutzt, um uns irgendwie zu versuchen einzuwickeln in irgendwas, ihm irgendwie zu helfen bei einem Problem, was wir aber nicht lösen wollten, weil uns ging es ja um was ganz anderes. Mhm. Und das war so zudringlich. Das war so zudringlich, dass es sozusagen auch, also dass die Kommunikation über diese Zudringlichkeit nicht mehr möglich war. Also wir konnten eigentlich nicht mehr erklären, du pass mal auf, du trittst uns hier zu nahe, irgendwie, das passt hier nicht. Mhm. Das war, selbst das war nicht mehr möglich. Und wir standen dann da und haben überlegt, okay, wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um? Und in dem Moment ist mir aufgefallen, ja, Moment, ich kann auch einfach gehen.
So. Genau, ich kann auch einfach gehen.
Wir können auch einfach gehen und das haben wir gemacht. Wir haben unsere Sachen gepackt, heimlich, also wirklich, es war sozusagen, Kommunikation war nicht mehr möglich für uns. Wir haben unsere Sachen gepackt und wir sind tatsächlich geflüchtet, also so filmreif. Mhm. Und das hat mir in dem Moment dann sehr gut gefallen, weil zunächst haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben uns dieser Kommunikation entzogen, weil die wären nicht mehr fruchtbar gewesen in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben sozusagen die Handlungskontingenz ausgenutzt, in dem Sinne, dass wir gesagt haben, naja, wir sind nicht in organisationelle Zwänge verwickelt. Wir haben keinen, der uns fragt, warum wir einfach gegangen sind. Wir haben sozusagen keine Verträge abgeschlossen. Wir haben keine, wir haben keine ausstehenden Rechnungen. Nichts, was in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde, dass wir uns mit diesen Menschen noch einmal irgendwie auseinandersetzen müssen. Und das ist mir aufgefallen. Ich dachte, das ist, Moment mal, das ist, in dieser Situation befinden wir uns gerade. Das heißt, es gibt keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten.
Ja.
Und dann haben wir es einfach gemacht. So.
Dann sind wir einfach abgehauen.
und das hat mir zu denken gegeben, weil ich mir dachte, so kann es gehen, wenn es sich ergibt, sage ich hier mal, also ganz vorsichtig. Also nicht so, dass das jetzt ein Weg wäre, es ist keine Methode. Ja?
Nee.
Es ist keine Methode. Nee, nee. Es ist keine Methode, aber es ist mir aufgefallen.
Genau.
Und alleine diese Sachen, dass mir das aufgefallen ist, das stimmt mich, sagen wir mal, so ganz, ganz vorsichtig optimistisch, dass mir das auch häufiger nochmal auffallen könnte in irgendeiner Art und Weise. Die wird ganz anders sein und ich habe jetzt noch überhaupt keine Ahnung, wie das aussieht, aber es ist zumindest mal so eine Erfahrung, wo ich mir denke, vielleicht gibt es doch einen Weg, wie man eben durch Üben, durch Spielen solche Sachen in Erfahrung bringen kann, die einen dann weiterführen zu irgendwelchen anderen Sachen, die dann eben neue Möglichkeiten ergeben, wie wiederum andere Kontingenzen dann wieder verdeckt werden. Also ich denke ja, es geht ja nicht darum, überhaupt keine, also wenn alles offen gelassen wird, dann kommt man ja auch zu nichts.
Ja, natürlich, klar, natürlich, klar. Richtig, natürlich. Aber stimmt, ja, aber so. Aber das ist eben doch alles ein bisschen sehr kompliziert. Deshalb komme ich auf die Idee, nicht? Weil lass uns mal versuchen, Ausschließungen zu organisieren. Also das heißt, Organisationen gründen, aber eben sozusagen ihre Abschaffung zu programmieren. Also sprich, also abzuschaffen, wenn die Aufgabe erledigt ist. Ne? Und das ist schon schwierig genug. Also wir hatten letztes Jahr, dieses Jahr ist der Trialog ausgefallen, aber letztes Jahr habe ich das ganz bewusst so machen wollen. Wir lassen uns was organisieren, Begegnung, Versammlung, Gespräch. Von mir aus Party, Spiel und was auch immer man da machen möchte, ein Workshop oder was auch immer, so, und dann Geld einsammeln, alles beschaffen, Küche, Übernachtung, Badezimmer, alles Mögliche, und dann Personal entlassen, also zwar auf Wiedersehen sagen, Räume verlassen und die Rechnung auf Null stellen. Und das heißt, wenn Geld übrig geblieben ist, also wäre Minus auf dem Konto, hätte man das Problem, dass man vor Ort jetzt noch was einsammeln müsste. Und wenn Geld übrig geblieben ist, in dem Fall war es letztes Jahr so, es waren 300 Euro übrig geblieben, dann auch das Geld abschaffen.
Ja.
Also abgeben an jemand anders, weil ich sage, ich bin jetzt dafür nicht mehr zuständig. Denn wenn ich es behalte, ich könnte natürlich sagen, ich behalte es, aber irgendwie finde ich das auch doof, zu sagen, ich gebe es jetzt jemand anders. Und dann bin ich sozusagen nicht mehr auskunftspflichtig. Mhm. Dafür, was mit dem Geld geschieht, weil ich habe es einfach nicht mehr. Und dann, wer es nimmt, ist auch nicht mehr auskunftspflichtig, weil es gibt keine Satzung, die das weder verlangt, das zu tun, noch gibt es eine Satzung, die das verhindert, das zu tun. Na, es gibt einfach nichts. So, und jetzt kommt ein Geldbetrag zustande auf der auf einmal so, das hatte ich glaube ich schon mal so formuliert, der jetzt freigeblockt ist von solchen Kontrollzwängen.
Genau.
Das heißt, jetzt
die,
auf einmal
die, die
ist Geld
da heißen, die da heißen auch, es geht weiter, es gibt eine Zukunft, es werden weiter Bedingungen entstehen, die, da, die dazu führen, dass sich irgendwer zu irgendeiner Zeit wieder verantworten muss zu irgendwas.
Genau.
Also will, irgendwelche will. Versprechen vermeiden hinsichtlich irgendwelcher Gesinnungsgeschichten. So, wir machen hier etwas für die Zukunft, wir machen hier etwas für das Wohl der Welt oder was weiß ich. Und auch so, wenn wir dann beim nächsten Mal, dann muss aber bla bla bla. Also dass man das alles weglässt. Dass man das bewusst weglässt, um sozusagen, ich tue mich mit dem Begriff Freiheit schwer. Also
ja,
so würde ich es nicht nennen.
Ist also, ja auch eine Ideologie, ist ja auch eine ideologische Falle. Also man sollte auch wirklich den Freiheitsbegriff langsam auch mal abschaffen.
Ja. Aber was ist es dann, was übrig bleibt? Also was ist sozusagen das Baumaterial in Anführungszeichen, was einem dann zur Verfügung steht?
Ja, erstmal die Ausweitung der Kontingenz. Also jetzt gibt's und so die Ausweitung der Kontingenz. Jetzt ist erstmal auf einmal kommt Geld in eine Kasse. Jetzt kann niemand sagen, es gehört mir. Niemand, es ist nicht geschuldet und nicht gefordert. Und man kann es sozusagen der und es ist jetzt sozusagen es ist jetzt sozusagen ein Schulterzucken erstmal, da sagen, was macht man jetzt? Haben wir erstmal keine Ahnung. Ja, so, aha, aber das nimmt ja jeder. Ne, das ist ja so, das nimmt ja jeder, dieses Geld, wenn man es aus...
Das ist ja kein Spielgeld, das ist ja echtes Geld.
Einerseits und andererseits. Einerseits könnte es nur ein Spielgeld sein, wie man bei Monopoly in eine bunte Zettel verteilt, aber andererseits ist das ein Spielgeld, das auch diejenigen nehmen würden, die nicht an dem Spiel beteiligt sind. Das ist ja anders als bei Spielgeld.
Genau.
Es nimmt jeder auf der Welt. So, und jetzt ist erstmal Schulterzucken, was macht man damit? So, und jetzt können ganz anders, jetzt kannst du ganz anders dich über deine Handlung informieren lassen. Wenn du einen Vorschlag machst, könnte ich dann viel einfacher sagen, schlechte Idee. Du würdest dich gar nicht persönlich angepisst fühlen oder so.
Ja, nee, genau.
Ich könnte jetzt sagen, wir können ganz anders miteinander reden. Wir könnten sagen, Julia soll mal keine Vorschläge machen, weil die hat, weil soll erstmal nicht sein. Und damit kannst du jetzt auf einmal einverstanden sein, weil du sagst, naja, sicher, ich muss ja auch gar nicht. Du kannst auch nicht einfach behaupten, du hättest ein Recht dazu.
Ja, genau.
Genau, so. Oder wenn die Britta das Geld hat, sollst du es doch behalten. Dann kannst du ganz einfach sagen, ja klar, das ist aber jetzt saublöd. Ne? So, und jetzt muss ich. Weil ich ja auch diesen Vorschlag nicht machen muss. So, ja, stimmt, das ist auch wieder saublöd. So, jetzt kann man ganz anders miteinander reden, weil es jetzt sozusagen, jetzt muss man sich, jetzt müssen Motive ermittelt werden und jetzt müssen Handlungen irgendwie erwartet werden, die jetzt sagt, so macht man es. Und vor allen Dingen, es stellt sich dann ja ganz pragmatisch die Frage, ganz pragmatisch, wer soll denn, wenn ein Zweck gefunden wurde, wer soll denn mitbestimmen dürfen, wenn es keine Satzung gibt? Wer soll denn nicht mitbestimmen dürfen, wenn es keine Satzung gibt? Es gibt ja erstmal keine.
Ja, genau.
So,
das heißt, Kontingenz erweitern heißt, man eröffnet im Prinzip mehr Möglichkeiten, wie, wenn sie weitergeht, die Handlung, die Art und Weise, wie es weitergeht.
Genau.
Es ist einfach viel größerer Raum, der jetzt sozusagen an möglichen Voranschreiten oder eben auch, dass es eben nicht weitergeht, das ist ja eben genauso möglich.
Genau.
Der wird einfach vergrößert. So
ganz
kann
genau,
man
es kann auch scheitern und es kann so, ganz genau. Und dann würde ich sagen, das ist die Chance auf Seduktion. Denn wann kannst du dich auf Seduktion einlassen? Also nämlich dann, wenn du sozusagen rechtzeitig abbiegen kannst. Und das wieder abbiegen heißt, dich rausnehmen aus dem Spiel. Wann kannst du das wiederum? Ja, wenn du nämlich wie bei jedem anderen Spiel auch dafür sorgen kannst, dass es keine weiteren Folgen hat. Du biegst einfach ab und sagst, ich steig aus.
Genau, weil es keine Folgen hat. Weil eben du nicht dich verpflichtet hast zu irgendwelchen Geschichten,
genau,
und so weiter.
Du kannst in Bezug auf dich selbst für Folgenlosigkeit sorgen, indem du einfach aussteigst. Mhm. Ohne Angabe von Gründen, weil keiner da ist, der von dir etwas fordern kann. Es sei denn wiederum, du lässt dich sehr wohl auf Verbindlichkeiten ein, was ja geht. Aber dann wirst du ganz schnell lernen und ganz schnell einsehen, dass du nur solche Versprechungen machst, von denen du vorher weißt, dass du sie auch erfüllen kannst.
Zum Beispiel, indem ich sage, hier, wenn wir uns da treffen, ich hole dich vom Bahnhof ab.
Zum Beispiel.
Also das sind zum Beispiel solche Sachen, die sind zwar, die können natürlich auch schief gehen.
Auch das kann schon eben, genau, du siehst, auch erinnerst du dich an die Begegnung, was letztes Jahr oder was vor 2 Jahren, ich glaube, es war letztes Jahr. Ne? Also was war passiert? Die Britta musste zum Bahnhof, du wolltest sie bringen. Wie war es denn noch? Und dann warst du bei uns zu Hause.
Ich habe dir geholfen mit irgendwas im Haus.
Nee, es war so, du warst
hier allein im Haus. Ich habe ein Glas zerschmissen.
Genau, du warst hier allein im Haus, du hast irgendwie ein Glas zerschmissen und das war der Hund in der Küche.
Genau, und ich habe den Hund ausgesperrt und ich habe versucht, dieses Glas wegzuräumen und das hat gedauert.
Ja, weil du ja auch erstmal ein Kerblech suchtest oder sowas.
Ja,
du
genau.
Du kriegst dich auch nicht aus. So, jetzt passierte, du musstest den Hund aus, du hast dich sofort zuständig erklärt. Ja. Jetzt Glas wegräumen, wo ist ein Kerblech, du kennst dich nicht aus, warum Haus rundhaus sperren, damit er sich nicht an den Scherben verletzt. Und dann hattest du das irgendwie so grob hingekriegt und dann bist du hier raus und auf der Straße sind wir uns begegnet. Da warst du ganz gestresst.
Ja.
Und wusstest, jetzt wartet die Britta schon, ich wusste nämlich, wir haben jetzt noch ein paar Minuten bis zum Bahnhof. Schon solche einfachen Sachen. Auf einmal passiert das. Und jetzt kann man, wenn man sich auf solche Art und Weise mal, wenn man das jetzt, das kann man das als empirisches Praktikum auffassen. Jetzt kann man einfach sagen, sicher, du hast versprochen, du fährst sie zum Bahnhof, aber ganz schnell kann passieren, dass du gehindert wirst und du hast ja, so könnte man ja sagen, dich noch trotz des Stresses souverän verhalten. Es hat ja einigermaßen souverän geklappt, das muss man ja nun sagen. Und jetzt auf einmal merkst du, aha, guck, wenn man nämlich das Scheitern zulässt, dann können so ganz einfache Versprechen wie, ich bringe dich zum Bahnhof, die können ganz schnell schiefgehen. Ja,
und selbst diese Souveränität kann man noch in Frage stellen, weil das Ganze hat auch nur geklappt, weil ihr euren das Kerblech und die Schaufel so in der Küche platziert habt, dass man sie auch sieht. Also hätte ich sie jetzt erstmal irgendwelche Schränke durchs wühlen müssen, wäre das nämlich ganz schnell auch wieder schief gelaufen.
Sicher,
also
dann, sicher.
Weil die Zeit dann nämlich diese Schränke so durchwühlen, hätte ich auch nicht gehabt.
Hätte ich nicht gehabt, ja genau. Ja, und auch den Hund aussperren, das, was da auch geht und so weiter. Ne? Und so weiter und so weiter. Schon merkst du, und gerade solche Banalitäten, das ist genau das, was sozusagen dann auf einmal interessant wird. Dass man sagt, ach, guck an, also Handlung. Ne? Du, wie souverän bist du eigentlich? Und jetzt auf einmal kannst du viel zwangloser zugeben, ja, so souverän bin ich eigentlich gar nicht. Und dann kann man mal verstehen, oi, aber es funktioniert.
Nee. Genau so was Ähnliches hatte ich gestern im Gespräch mit André, weil wir dann überlegt haben, wie viel Zeit wir eigentlich in diese Überflusshausgeschichte rein investieren können. Wenn es zum Beispiel darum geht, naja, mit irgendeinem Besitzer von einem Grundstück irgendeinen Deal auszuhandeln. So. Also, dass man jetzt sagt, naja, also wir haben uns ja darüber unterhalten, also wie lässt sich da irgendeine Vereinbarung treffen, dass wir irgendwas nutzen können? Und dann konnten wir ganz zwanglos darüber sprechen, naja, also wenn man jetzt denkt, hier Kurzarbeit, Corona, Entfernung und so weiter, so naja, also auf irgendeine Vereinbarung, die dazu führen würde, dass wir irgendwie wöchentlich irgendwas machen, das würde nicht funktionieren. So. Mhm. Und das ging, also wir konnten uns quasi ganz zwanglos darüber unterhalten, naja, was ist denn realistisch im Sinne von, naja, zu was wären wir denn bereit oder also können wir einschätzen sozusagen die Zwänge, in denen wir noch unterliegen, also ich habe einen Hund, ich habe einen Mann, ich habe einen Job, diese Sachen führen dazu, dass man eben nur eine bestimmte Zeit zu irgendwas anderes irgendwie aufwenden kann und da konnten wir uns super drauf einigen, das war überhaupt nicht, also es war keine Einigung notwendig, wir haben einfach nur gesagt, so ist es. Also es fing nicht so eine Diskussion an, so wie, oh ja, nee, das machen wir dann schon ganz bestimmt, kriegen wir das hin, so, nee, einfach zu sagen, nein, meine Mittel sind eingeschränkt, das ist, und da gibt es keinen Grund, sich genötigt zu fühlen, sich irgendwelche ideologischen Versprechungen zu machen. So.
Ja.
Also so kann man auf einmal reden. So, genau. So nach dem Motto, ja, es kann sein, dass es nicht klappt. Ja, genau das ist sogar sehr wahrscheinlich.
Ja.
Also, dass es nicht klappt. Oder dass es eben sehr, sehr, sehr selten ist. Oder dass es eben nicht regelmäßig ist, sondern eben nur, wenn es passt oder wie auch immer. So.
Ja. Ne? Also das ist eben so die Idee. Und ich glaube, dass dieses Social Media sozusagen so eine Hilfe liefert auf einmal, weil wir uns sozusagen über die Tatsache des eigenen Handelns jetzt anders informieren können. Und diese Handlungskontingenz, da käme ich auf die Idee, die irgendwie auszunutzen. Ne? Mhm. Die auszunutzen, übrigens, das hat auch einen ernsten Grund. Die Industriegesellschaft hat gelernt, also zuerst hat sie gelernt, die Industrialisierung Arbeitskraft auszubeuten. Das ist im 19. Jahrhundert passiert. Das wurde ja möglich, als um die Motorisierung und die Automatisierung überhaupt in Gang zu setzen. Mhm. Also mit Muskelkraft musste sozusagen mussten Motoren gebaut werden, die dann wiederum die Muskelkraft ersetzen. Und im 20. Jahrhundert ist gelernt worden, dass man die Konsumbereitschaft von Menschen ausbeuten kann. Also das, und das führt ja bei uns wirklich dazu, dass man auch den menschlichen Körper als Müllkippe entdeckt hat. Also man kann also ne, in die Lebensmittel alle möglichen Gift reinkippen, um dann in den Körper abzuladen. Mhm. oder die ganze pharmazeutische Industrie, nicht weil die wenn es nach denen ging, würden die den menschlichen Körper benutzen als wunderschöne Ressource, die man mit Medikamenten vollstopfen kann. Mhm. Das fängt ja bei uns an schon wirklich, wir werden irgendwann alle krank sein. Wir haben, die Gesellschaft hat gelernt, sowohl Arbeitskraft auszunutzen, als auch Konsumbereitschaft auszunutzen. Was wir nicht so gut gelernt haben, ist Intelligenz auszunutzen. Also Intelligenz als Ressource auszunutzen. Und diese Ausnutzung gelingt nicht darüber, dass man Intelligenzmessungen vornimmt oder so.
Nee.
Also nicht. Nee.
Da gibt es keine Methode für. Das ist neu.
Ja, genau. Also, sondern die gelingt, wie ich möchte. Also sie könnte gelingen, so möchte ich das vermuten. Sie könnte gelingen, wenn man eben genau diese Handlungskontingenz aufmerksam macht und sozusagen die Fraglichkeiten, die damit verbunden sind, mit deinem Handeln, eben den Menschen zum Vorteil auslegt und nicht zum Nachteil. Also zum Vorteil heißt, du weißt eigentlich meist, ich hatte dir gerade dieses Beispiel bei den Schuhen erzählt, ne? Mhm. Du weißt ganz häufig gar nicht, was du tust, aber du kannst das auch ganz häufig gar nicht wissen, aber das müssen wir uns nicht gegenseitig zum Vorwurf machen. In Organisationszwängen passiert genau das. Genau. Da passiert genau, dass man sich gegenseitig Dinge zum Vorwurf macht, die man hätte wissen sollen und wissen müssen, wo man dann überrascht ist, aber wenn man sozusagen Umwege, also empirische Praktika durchführen kann, wo man sozusagen genau solche Organisationszwänge weglässt, also nicht die Organisation, sondern ihre Zwänge, jetzt auf einmal bist du eher bereit, dich über die Tatsachen eines Handelns informieren zu lassen, von dem du sagen kannst, es war entweder Julia oder nicht Julia. Mhm. Ja, wer hat es denn getan? Warst du es oder war es, also ich oder nicht ich? Ja, so, ja, und jetzt auf einmal, und dann ist das Ergebnis erstmal nur die Verwunderung. Und genau das wiederum scheint mir dann eine schöne Ressource zu sein, Ordnungsmöglichkeiten zu erproben.
Okay.
Die eben sozusagen geplant sind und die nicht konzipiert sind und die nicht schon in Satzungen.
Wo man nicht weiß, wie es schon geht.
Ja. Genau.
Wir haben schon wieder eine Stunde rum.
Ja.
Machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Thema vielleicht.
Oder was anderes. Könnten wir nochmal machen.
Mhm. Ja. Okay.
Okay, also für diesmal. Tschüss.